Herzlich willkommen bei Fotopsychologisch, Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und bespreche mit Interviewgästen und Experten einmal im Monat Themen im Bereich der Fotopsychologie. Dazwischen gibt es immer ein kurzes Intermezzo, eine Folge, wo Themen vertieft oder vorbereitet und neue Themen besprochen werden. In dieser Folge geht es um Glück, Wohlbefinden, Zufriedenheit, um das Glücklichwerden und um das Glücklichsein und es geht um einen speziellen Zustand in diesem Zusammenhang, nämlich Flow. Und natürlich wird das alles auch in einen Bezug gesetzt zur Fotografie. Mit diesem Intermezzo möchte ich auch die nächste Folge vorbereiten, denn da spreche ich mit der Fotografin Pia Parolin über Flow-Erlebnisse beim Fotografieren. Ja, und es freut mich sehr, dass auch heute wieder ein Experte aus dem Bereich der Wissenschaft sein Wissen mit uns teilt, nämlich Professor Timo Lorenz. Er ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Medical School Berlin und er forscht unter anderem im Bereich der positiven Psychologie. Zunächst habe ich Professor Lorenz gefragt, was man in der Psychologie unter Glück versteht.
Glück ist in der Psychologie tatsächlich gar nicht der Begriff, der verwendet wird. Es finden sich andere Begriffe, wie zum Beispiel, also der meist benutzte Begriff ist Wohlbefinden, weil Glück ist im Deutschen zwar ein Wort, aber im internationalen Kontext relativ schwierig so zu übersetzen. Also, ne, weil es ist einfach, ist es Glück, ist es Happiness, also ist es es ist irgendwie glücklich sein. Da ist die deutsche Sprache ziemlich präzise. An sich spricht man häufig von Wohlbefinden oder von Aufblühen, Flourishing, Happiness. Und es ist ein Zustand, in dem so die Schnittstelle zwischen Positiven und Negativen an sich im Positiven überwiegt. Es ist also nicht die Idee, dass es ein Zustand ist, in dem es an sich nur rein positive Emotionen oder nur Positives vorherrscht. Das kann sein, aber es ist nicht mehr die Idee, dass es halt quasi auf der Seite gar nichts Negatives stattfindet. Und wenn ich irgendetwas Negatives habe, dann habe ich auch kein Wohlbefinden, dass es sich quasi so direkt auscanceln würde.
Also besser Wohlbefinden im wissenschaftlichen Kontext, aber Glück ist natürlich als Begriff auch okay und ich werde letzteren jetzt auch immer wieder im Sinne von Wohlbefinden, Happiness benutzen. Und wichtig vor allem ein Zustand, wo zwar Positives überwiegt, wo aber durchaus auch Negatives möglich bzw. vorhanden sein kann. Aber nicht muss natürlich. Wichtig ist, es geht um ein subjektives Wohlbefinden mit Aspekten wie zum Beispiel positiven Gefühlen, Zufriedenheit, Lebensfreude und innere Erfüllung. Und Wohlbefinden bzw. Glück ist auch kulturell geprägt. Das heißt, kulturelle Normen, Werte und Erwartungen spielen eine Rolle dabei, wie Menschen Wohlbefinden, Glück definieren und erleben. Dazu später mehr. Ein Fachbereich innerhalb der Psychologie, der sich mit Wohlbefinden, Glück beschäftigt, ist die positive Psychologie. Ein Bereich, in dem auch Professor Lorenz forscht. Eine zentrale und sehr wichtige Person ist in diesem Zusammenhang der Psychologe Martin Seligman. Martin Seligman ist ein sehr renommierter US-amerikanischer Psychologe, langjähriger Präsident der American Psychological Association und einer der Begründer der positiven Psychologie. Bei der positiven Psychologie geht es nicht darum, sich mit psychischen Störungen und Erkrankungen bzw. Problemen zu beschäftigen, sondern im Gegenteil. Es geht eben um Aspekte des Wohlbefindens, um positive Emotionen und darum, wie positive Erfahrungen und positive Aspekte des menschlichen Lebens gefördert werden können. Erforscht werden hier also Faktoren, die zu einem positiv erlebten, erfüllten Leben beitragen können, wie zum Beispiel Optimismus, Dankbarkeit, soziale Beziehungen und immer wichtiger werdend Resilienz. Also die Fähigkeit, mit Krisen, mit Stress, Rückschlägen gut umzugehen und sich davon auch wieder zu erholen bzw. daraus gestärkt hervorzugehen. Ich packe einen Link zu einem TED-Vortrag in die Shownotes, da spricht Martin Seligmann über positive Psychologie. Bevor wir auf Möglichkeiten eingehen, das persönliche Wohlbefinden zu steigern, möchte ich aber doch noch einmal auf den Begriff Glück zurückkommen. Es gibt hier eine Unterscheidung zwischen hedonischem und eudaimonischem Glück, die auf den griechischen Philosophen Aristoteles zurückgeht und von Vertretern der positiven Psychologie aufgegriffen wurde. Beim hedonistischen Glück wird Glück als Erleben von Freude, Vergnügen, Genuss und schönen Ereignissen gesehen, bei gleichzeitiger Abwesenheit von Schmerz. Diese Form des Glücks ist in der Regel eher eine kurzfristige Befriedigung und auch nicht so tiefgreifend. Das Fotografieren selbst kann bei vielen eine solche Quelle von Freude, Vergnügen, schöner Erlebnisse sein. Aber auch wenn wir uns eine Ausstellung ansehen und begeistert sind von den gezeigten Fotos und uns an ihnen erfreuen. Hedonisches Glück könnte aber auch entstehen, wenn ich für meine Fotos positives Feedback bekomme und mich darüber freue. Eine zweite Perspektive ist eudaimonisches Glück, auch blühendes Leben, flourishing, ist der englische Begriff, der hier verwendet wird. Eudaimonisches Glück bezieht sich auf eine tiefergehende Form des Glücks. Hier geht es um das Streben nach Bedeutung, Sinnhaftigkeit, nach persönlichem Wachstum, nach einem sinnerfüllten Leben oder, wie Aristoteles gesagt hat, ein gut gelebtes Leben. Also wichtige Aspekte sind, ein Gefühl von Sinn und Zweck im Leben zu haben und persönliche Ziele zu erreichen. Dazu gehört dann auch Selbstverwirklichung und seine eigenen Potenziale zu entfalten. Im Gegensatz zum hedonischen Glück ist eudaimonisches Glück dann auch längerfristig angelegt. Es geht um langfristige Zufriedenheit. Martin Seligmann hat die Bedeutung von Flourishing betont und vorgeschlagen, dass das Streben nach Bedeutung und Erfüllung, also dieses eudaimonische Streben, eine zentrale Komponente des Wohlbefindens ist, die eben über hedonistische Zufriedenheit hinausgeht. Und hier zeigt sich die Stärke der Fotografie. Meine Studie hat ja verdeutlicht, dass für Profis und Amateure gleichermaßen das Fotografieren eine sehr gute Möglichkeit ist, sich auszudrücken, eine Möglichkeit zur kreativen Selbstverwirklichung und eine Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Das Fotografieren hat also das Potenzial, zur langfristigen Zufriedenheit und zu einem glücklichen Leben beizutragen. Wie aber kann man nun Glück, Wohlbefinden fördern? Welche Faktoren begünstigen Wohlbefinden? Dazu wieder ein Statement von Timo Lorenz.
Also es gibt etliche Ideen, wie man das fördern kann. Es gibt eine Theorie, die sich in den letzten Jahren auch immer wieder durchsetzt, die das Ganze relativ elegant darstellt. Das ist die sogenannte PERMA-Idee von Martin Seligmann. PERMA ist dabei ein Akronym für einzelne Bausteine zum Wohlbefinden oder zu Happiness. Und zwar das P steht für positive Emotionen, also tatsächlich so, wie kann ich meine positive Emotionen mehren, wie kann ich die Ratio zwischen positiven Emotionen und negativen Emotionen eher Richtung positive Emotionen bringen, wie kann ich wirklich tatsächlich mehr Freude empfinden. Das E ist Engagement. Also kann ich etwas machen, indem ich tatsächlich aufgehe, was mich begeistert, wo ich vielleicht auch das sogenannte Flow-Erleben habe. Das kann privat wie beruflich sein. Es gibt das R, steht für Relationship, also die Beziehung, die wir haben. Also habe ich gute Beziehungen, habe ich Beziehungen zu Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich bin, habe ich Beziehungen zu Menschen, die mir ehrlich Feedback geben, die mir aber auch irgendwie soziale Unterstützung geben, die mir emotionale Unterstützung geben. Dann das M, das steht für Meaning, also Bedeutung oder Sinnhaftigkeit. Also tue ich eigentlich etwas, wofür ich morgens aufstehe? Hat mein Leben für mich eine Bedeutung? Sehe ich in den Dingen, die ich tue, irgendeine höhere Bedeutung? Und dann gibt es das A für Accomplishment, also Erfolge. Bin ich erfolgreich in dem, was ich tue? Und diese fünf Komponenten werden so als Bausteine für Wohlbefinden. Also wenn ich die mehren kann, wenn ich also Freude empfinde, wenn ich etwas habe, in dem ich aufgehe, wenn ich gute Beziehungen habe, wenn ich etwas mache, was für mich irgendeine Bedeutung hat und wenn ich dann auch noch da drin gut bin, dann sind das alles einzelne Bausteine, die im Endeffekt Happiness oder Wohlbefinden vermehren können.
Bevor wir diese Bausteine des Wohlbefindens gleich noch spezifischer auf die Berufs- und Hobbyfotografie beziehen, möchte ich nochmal an frühere Podcast-Folgen anknüpfen, wo es um die Persönlichkeit von Menschen und insbesondere die Big Five ging. Richard Wiseman, ein britischer Psychologe, hat sich ebenfalls intensiv mit dem Thema Glück beschäftigt. Wiseman argumentiert, dass Glück nicht ausschließlich vom Zufall abhängt. Vielmehr legt er nahe, dass es bestimmte Denkweisen und Verhaltensmuster gibt, die es bei Menschen begünstigen, glücklicher zu sein. In einer Studie über Glückspilze und Pechvögel hat er, bezogen auf die Big Five der Persönlichkeit, drei Faktoren identifiziert, die hier hilfreich sind. Offenheit, Glückspilze sind deutlich offener, Extraversion, Glückspilze sind extrovertierter und Neurotizismus. Glückspilze sind weniger neurotisch, das heißt emotional stabiler, entspannter, stressresistenter. Glückspilze hören auch viel mehr auf ihre Intuition. Auch darüber habe ich ja schon in einigen Folgen gesprochen. Okay, aber jetzt wieder zur Berufs- und Hobbyfotografie. Hier habe ich Professor Lorenz gefragt, welchen Beitrag Hobbys zum Wohlbefinden, zum Glück leisten können.
Hobbys können natürlich genauso diese Bausteine liefern. Also ein Hobby kann mir Spaß machen. Ich kann in einem Hobby aufgehen und vielleicht da zum Beispiel auch einen Baustein haben, der mich in meinem Berufsleben eben nicht so erfüllt. Vielleicht bin ich in meinem Berufsleben gar nicht so engaged. Vielleicht erfüllt mich das gar nicht so. Aber mein Hobby tut es. Wenn ich abends nach Hause komme oder morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, mich meinem Hobby widme, kann das halt genau das erfüllen. Es kann aber auch den nächsten Baustein erfüllen durch Beziehung. Ich lerne andere Menschen kennen, ich habe ein anderes Netzwerk, ich lerne vielleicht neue Freunde kennen. Hobby kann für mich auch eine Bedeutung haben. Und natürlich kann ich auch erfolgreich in meinem Hobby sein. Also eigentlich, ein Hobby ist genauso eins dieser Lebenselemente, wo wir sagen würden, hey, ich kann entweder zum Beispiel bestimmte Aspekte dadurch in meinem Leben kompensieren, die andere Aspekte vielleicht nicht erfüllen oder andere Bereiche in meinem Leben. Aber an sich hat, wenn ich ein Hobby habe, kann es natürlich genau all diese 5 Blöcke, die in der Permatheorie drinstecken, erfüllen.
Ja, auf einige positive Faktoren von Fotografie als Hobby habe ich ja schon hingewiesen. Möglichkeit, sich auszudrücken, Möglichkeiten zur kreativen Selbstverwirklichung und Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Aber es ist eben noch mehr. Bei Amateuren zählt auch der Spaß am Fotografieren. Das zahlt ein auf positive Emotionen. Das Engagement und Begeisterungspotenzial beim Fotografieren ist hoch. Das zahlt ein auf Engagement. Soziale Beziehungen werden gefördert durch Begegnungen beim Fotografieren oder für viele in Fotoclubs. Ja, und dann eben auch Achievement, Vollendungserlebnisse, wenn man schöne Fotos mit nach Hause bringt. Also alles in allem kann das Fotografieren wirklich ein sehr kraftvolles Hobby sein mit sehr viel Potenzial für Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück. Dann habe ich Professor Lorenz gefragt, welche Rolle der Beruf für das Glückserleben, das Wohlbefinden hat.
An sich eine ganze Menge, weil wir einfach, je nachdem, was für einen Beruf wir haben, sind wir ja viel Zeit am Tag in unserem Beruf. Also wenn man sich das auch in der Forschung anguckt und so Studien durchführt, so zum Beispiel allgemeiner Lebenszufriedenheit, da sind zum Beispiel so Fragen dabei wie, alles zusammengenommen, würde ich mein Leben noch einmal so leben? Oder ich bin insgesamt mit meinem Leben zufrieden, dann gibt es da eine relativ hohe Korrelation bei den meisten Menschen, die arbeiten gehen, zu ihrer Arbeitszufriedenheit. Es ist einfach, wenn ich im Zweifelsfalle von 2 Stunden bis 12 Stunden, 14 Stunden am Tag in manchen Jobs oder so Schichtdiensten auf Arbeit bin, hat das einfach einen großen Zusammenhang mit dem Rest meines Lebens. Und Arbeit hat halt 2 Seiten. Arbeit kann mir Struktur geben, Arbeit kann mir Bedeutung geben, Arbeit kann mir Erfolge geben, kann mir Beziehung geben. Also alle diese einzelnen Elemente aus dieser Permatheorie. Es kann natürlich aber auch die negative Seite haben. Genauso kann mich Arbeit halt auch krank machen.
Ja, und auch hier zeigt sich wieder das Potenzial von Fotografie als Beruf. Ich hatte ja schon mal kurz davon berichtet, in meiner Studie habe ich die berufliche Identität über 7 Items erfasst. Einige Beispiele sind, meine Arbeit gibt mir ein Gefühl von Bedeutung und Zweck. Ich bin stolz auf meine Arbeit und die Leistungen, die ich erreicht habe. Ich fühle mich in meinem Beruf sehr kompetent und fähig. Ich fühle mich in meinem Beruf erfüllt und zufrieden. Wichtige Faktoren also auch für Wohlbefinden. Und hier haben sich eben signifikante Unterschiede zwischen Profis und Amateuren sowie der Vergleichsgruppe gezeigt. Auf der fünfstufigen Skala liegt der Wert für die Profis bei 4,4, also wirklich sehr hoch. Die Amateure und Personen in der Vergleichsgruppe haben einen immer noch hohen, aber deutlich und eben signifikant niedrigen Wert von 3,9. Zu diesem Aspekt nochmal Professor Lorenz.
Naja, es ist, also wenn man sich das anschaut, also gerade die Identifikation mit dem Beruf an sich, ist natürlich etwas, wo die Theorie der sozialen Identität greift, also wo quasi ein Teil meines Ichs ja auch mit dem Teil des Berufes oder der Community, die dieser Beruf ausmacht, zusammenhängt. Und dass da quasi beruflich Arbeitende oder beruflich Fotografen und Fotografinnen höher identifiziert sind und dadurch eventuell halt auch was ziehen. Und auch von den Fragen her stecken ja Elemente drin, die eher so auch so ein bisschen so einen transzendalen Teil haben. Ne? Also dieses ich mache halt etwas, das Bedeutung hat. Und das halt in meinem Beruf, ne, in der Gemeinschaft dieses Berufes, die ich mache, ist relativ klar abzuleiten an sich aus sozialer Identität, aus Ideen von Sinnhaftigkeit der Arbeit oder Bedeutung der Arbeit, dass das halt eine Auswirkung hat, ja.
An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Exkurs zu der gerade angesprochenen Theorie der sozialen Identität. Dabei handelt es sich um eine sehr bedeutsame Theorie in der Sozialpsychologie. Die Theorie der sozialen Identität wurde von Henri Taillefer und John Turner entwickelt und sagt aus, dass Menschen dazu neigen, ihre soziale Welt in Wir- und Ihr-Kategorien zu unterteilen. Und indem sich Menschen mit einer Gruppe identifizieren, gewinnen sie ein positives Selbstkonzept und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Diese Gruppenzugehörigkeit kann zu einer Unterscheidung zwischen In-Gruppen, zu denen man gehört, und Out-Gruppen, zu denen man nicht gehört, führen. In-Group, Out-Group ist die geläufige Bezeichnung. Die Theorie sagt nun, dass Menschen bestrebt sind, ihr Selbstwertgefühl zu steigern, indem sie ihre eigene Gruppe positiv hervorheben und andere Gruppen negativ bewerten. Soziale Identität beeinflusst Wahrnehmung, Verhalten und zwischenmenschliche Beziehungen. Zu der Theorie passen wieder Ergebnisse meiner Studie. So ist es Profis sehr wichtig, als Fotograf oder Fotografin wahrgenommen zu werden. Und sie sind überwiegend nicht der Meinung, dass es heute keinen Unterschied mehr macht, ob man Profi oder Amateurfotograf ist. Anfangs hatte ich gesagt, dass Wohlbefinden bzw. Glück auch kulturell geprägt sind und dass hier kulturelle Normen, Werte und Erwartungen eine Rolle spielen. Ein Forscher, der sich mit solchen kulturellen Unterschieden beschäftigt hat, war der US-amerikanische Psychologe Ed Diener. Hier einige der Erkenntnisse. Es zeigen sich zum Beispiel Unterschiede in der Lebenszufriedenheit zwischen verschiedenen Kulturen. Einige Kulturen zeigen tendenziell höhere Lebenszufriedenheit als andere. Auch hinsichtlich der Gewichtung von hedonistischem und eudaimonischem Glück gibt es Unterschiede. Dann haben kulturelle Normen und Werte auch einen starken Einfluss auf die Vorstellung von Glück und Wohlbefinden. Was in der einen Kultur als erstrebenswert gilt, kann in einer anderen Kultur möglicherweise ganz anders bewertet werden. Und schließlich, da knüpfe ich jetzt an die Kulturdimensionen nach Hofstede an, besprochen in Folge 3, ist der Grad des Individualismus versus Kollektivismus in der Gesellschaft ein wichtiger Faktor. Kulturen, die stärker individualistisch geprägt sind, betonen eher persönliche Erfolge und Selbstverwirklichung als Zutat für Wohlbefinden, während kollektivistische Kulturen mehr Wert auf Gemeinschaft und soziale Verbindungen legen. So, und jetzt nochmal Professor Lorenz, ein Statement auf meine Frage hin, welche Empfehlungen er hat, damit Menschen beim Fotografieren Wohlbefinden und Zufriedenheit erleben können.
Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, der erste Punkt, wo ich ansetzen würde, wäre eine Bewusstmachung. Also sich bewusst zu machen, was bringt mir das tatsächlich? Also ne, zum Beispiel lerne ich durch Fotografie neue Leute kennen. Erfüllt mich das, was ich mache, erfüllt mich, und das, wenn man sich das Hobby anguckt oder auch den Beruf, berichten das ja viele in der Foto-Community. Also auch wenn man am Wochenende mal in die Natur geht und man sieht zum Beispiel Fotografen und Fotografinnen, die irgendwo im Moor liegen und versuchen, einen spezifischen Vogel zu fotografieren, ist das halt schon was, wo man sagen kann, das an sich ist das ein Hobby, das genau diese Aspekte erfüllen kann. Ich kann mich darüber freuen, dass ich einen guten Schuss gemacht habe, dass ich diese eine Aufnahme bekommen habe, die ich haben wollte. Die Leute sind ja häufig auch sehr engaged. Also auch wenn man sich so Fotoreisen anguckt auf Island, wo Leute irgendwie unterwegs sind und versuchen tatsächlich so diese manchmal touristisch überlaufenden Punkte irgendwie früh am Morgen zu bekommen, besondere Bilder zu bekommen. Und das sind ja schon auch dann zum Beispiel auch diese Erfolgserlebnisse, die da drin stecken. Ich habe das Foto, was ich eventuell in meinem Kopf habe. Ich habe irgendwas Besonderes aufgenommen. Und an sich ist es ein Hobby, was aus meiner Sicht viele dieser Aspekte an sich schon abdeckt, weil man hat immer diese Herausforderung mit drin. Funktioniert es nicht? Ist das gut, was ich gerade gemacht habe? Und ich glaube, dass das, sich das mal bewusst zu machen, was das für einen selber bringt, ist schon einer der wichtigsten Aspekte, die da mit drin stecken.
Viele Menschen schauen oft auf negative Aspekte des Lebens. Ich gehöre auch dazu, und die positiven Dinge passieren zwar, wir nehmen sie aber nicht wahr. Insofern ist das, finde ich, eine sehr gute Empfehlung, den vielen positiven Aspekten der Fotografie und des Fotografierens ganz bewusst Beachtung zu schenken. Und jetzt ganz zum Schluss noch ein Ausblick auf die nächste Folge, wo es um Flow gehen wird. Der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi hat den Begriff Flow geprägt, und zwar bereits 1975, um einen Zustand zu beschreiben, in dem man vollständig in eine Aktivität vertieft ist und ein Gefühl von Zeitvergessenheit und höchstem Glück erlebt. Flow und Wohlbefinden, Glück, sind zwar miteinander verbunden, aber es handelt sich doch um unterschiedliche psychologische Konzepte. Wohlbefinden, Glück sind allgemeinere Begriffe und Konzepte, und Flow bezieht sich spezifisch auf einen Zustand intensiver Konzentration und vertieften Engagements in einer Tätigkeit, der zum Wohlbefinden beitragen kann. Flow ist auch immer mit einer Aktivität verknüpft. Der Prozess des Fotografierens kann zum Beispiel als Flow-Erlebnis wahrgenommen werden, und viele erleben das auch so. Ein ganz wichtiger Aspekt für Flow ist intrinsische Motivation. Darüber habe ich ja auch schon in einer Folge gesprochen. Wenn eine Aktivität intrinsisch motiviert ist, also von inneren Anreizen kommt, dann ist das eine wichtige Voraussetzung für Flow. Hilfreich ist auch, wenn man klare und spezifische Ziele hat. Und diese Ziele sollten herausfordernd sein, aber gleichzeitig auch mit den eigenen Fähigkeiten im Einklang stehen. Sprich, sie müssen erreichbar sein. Und einiges mehr. Und genau darüber, über Flow, spreche ich mit Pia Parolin in der nächsten Folge. Ja, und das war es dann auch schon. Herzlichen Dank an Professor Dr. Lorenz für seine Inputs. Und wie immer freue ich mich über Feedback, gerne per E-Mail an feedback@foto-psychologie.de. Und wie immer auch der Hinweis: auf meiner Webseite foto-psychologie.de könnt ihr euch für die Teilnahme an zukünftigen Befragungen registrieren. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.